hätte Brennen Frage.
Also die Grundsätze für ethische künstliche Intelligenz, die gefallen mir sehr. Mhm. Und auf der gleichen Folie, auf der Sie diese Grundsätze dargestellt haben, stand eben, dass der Google-Chef versprochen hat, mehr Transparenz bei der künstlichen Intelligenz zu geben. Da muss ich schon sagen, dass mir hier der Glaube fehlt. Also ein Grundsatz wäre natürlich, dass das wirklich gemacht wird, diese Transparenz, dass diese Algorithmen bekannt sind. Also das ist eigentlich das Problem, wenn ich eine Suche eingebe in Google, dass mir da irgendetwas vorgesetzt wird, das auf Algorithmen basiert, und die kenne ich ja nicht, oder? Also ich werde manipuliert, und da fängt ja eigentlich die Ethik auch an. Wie weit ist das schon bekannt? Wie weit geben also diese Unternehmen die Algorithmen bekannt, öffentlich?
Also Google ist ein sehr schlechtes Beispiel, weil Google wirklich unglaublich intransparent ist. Also das sieht man immer wieder. Einer der einflussreichsten, aber auch intransparentesten Algorithmen ist der YouTube-Algorithmus. Es gab jetzt auch in letzter Zeit immer wieder Diskussionen über, wie YouTube eigentlich junge Leute radikalisiert, wie YouTube dazu führt, dass eben diese politische Radikalisierung stattfindet, und man weiß nichts über den YouTube-Algorithmus. Also man vergisst es manchmal, aber das ist wirklich eine der größten Plattformen eigentlich, wird unglaublich viel. Jede Minute werden, glaube ich, 6 Millionen Minuten neuer YouTube-Content wird hochgeladen. Also das ist ein unglaubliches Arsenal an Informationen, an Medieninformationen, und man weiß sehr, sehr wenig drüber. Also Google ist ein interessantes Beispiel, weil eben zum einen sie überhaupt nichts preisgeben, als zum anderen dann öffentlich so Fragen stellen. Das ist etwas, was wir natürlich auch immer sehen. Also es gibt diesen Begriff des Ethics Washing, also ein Whitewashing eigentlich, dass man Ethik dazu benutzt, als PR-Form sagen, ja, wir haben jetzt auch mal uns mit Ethik auseinandergesetzt. Google hat auch diverse Ethiker eingestellt, die jetzt in einem Ethik-Lab sind. Aber was dann in der Praxis ist, das ist eben bei den großen Firmen relativ wenig. Aber, das ist jetzt eher negativ, das ist jetzt pessimistisch, aber es gibt natürlich doch auch Zeichen, dass, also an anderen Stellen gibt es Zeichen, dass man dafür mehr Transparenz verfügbar ist, dass das auch gefordert wird, und da eben ist die Frage auch, wie stark muss der Staat oder müssen die Staaten da regulieren. Die ganze digitale Welt ist ja eigentlich quasi unreguliert. Jetzt kam mit der GDPR, ich vergesse immer die deutsche Abkürzung, also in der Europäischen Union gibt es ja die neue Privatsphäre, also die Richtlinie für Privatsphäre für die Daten. Und das war so die erste große Regulierung eigentlich, die man von der ganzen digitalen Wirtschaft in dem Sinn oder von diesen digitalen Netzwerken auch gemacht hat. Das heißt, es besteht schon da, glaube ich, eine Hoffnung, sage ich mal so, dass da der Staat vielleicht auch stärker oder eine staatliche Regulierung stärker eingreift und gewisse Grundsätze festlegt.
Aber das ist ja eben, wir sind ja da völlig viel zu spät jetzt, oder? Wer müsste da die Verantwortung übernehmen? Weil im Moment ist es ja so, dass wir die Verantwortung eigentlich abgeben. Es ist niemand da, der wirklich verantwortlich ist. Wir sagen sogar, ja, die Algorithmen machen das, der Algorithmus hat einen Fehler. Man muss ja gar nicht, ich meine, die AG-Strukturen, dann ist halt, tritt der zurück oder ein anderer kommt, die Maschinen sollten drin bleiben. Also wo ist denn jetzt die Verantwortung? Ich meine, verschlafen wir das Ganze? Geben wir das jetzt alles ab?
Ja, also ich meine, nur ganz kurz, die Wirtschaft, diese neue Wirtschaft basierend auf diesen Technologien, lebt ja von der Geheimhaltung. Also der große Faktor ist ja der geheime Code bei den Tech-Giganten. Die geben ihren Code nicht preis. Das ist die Machtposition in der globalen Wirtschaft. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass der Staat hier eine Handhabe hat. Er wird gegenüber diese, das müsste ja, er hat nicht die Macht, diese Veröffentlichung, diese Entschlüsselung zu fordern. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber auf jeden Fall funktioniert die Art von Demokratie demokratischer Staat, in dem die Algorithmen oder die Wirtschaft basiert auf Algorithmen Fuß gefasst haben, funktioniert nicht mehr.
Aber was meint dieser Google-Chef, wenn er mehr Transparenz verspricht? Ich meine, sind das leere Worte?
Es ist interessant, weil die nicht nur der Google-Chef, auch andere fordern immer mehr auch die staatliche die großen Tech-Firmen, die fordern jetzt öffentlich, das war auch der Artikel, da ging es eigentlich darum, dass staatliche Regulierung gefordert wurde von den Firmen selber. Ich glaube aber, man muss so die Verantwortungsfrage, man darf sich da selber auch nicht aus dem Schneider nehmen. Das ist ja auch was wir, so diese Idee der Kapitulation vor den Algorithmen oder eben auch der Kapitulation vor den großen Tech-Firmen. Ja, es ist natürlich, Google zum Beispiel hat eine unglaubliche Machtposition, aber es gibt Alternativen, oder? Und ich glaube, da ist auch, wir sind an einem Punkt, wo wir merken, dass diese Machtposition negativ ist. Wir merken, dass diese Idee von digitalem Kapitalismus, wo eigentlich der Kunde am Schluss, oder wir eigentlich nicht die Kunden sind, sondern das Produkt oder unsere Daten sind das Produkt, dass das nicht richtig ist, dass es nicht funktioniert ebenso, dass das zu viele negative Konsequenzen hat, eine zu starke Macht, ein Machtmonopol ergibt. Und da eben denke ich auch, es ist in gewisser Weise auch unsere Verantwortung, dort dann nach Alternativen zu suchen, nach Alternativen zu Gmail, nach Alternativen zu Google Maps und so weiter.
Ich glaube nicht, dass wir das wahrnehmen. Also ich würde jetzt behaupten, wir sind uns das nicht bewusst. Also es wäre schön, wenn, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir das wahrnehmen können, weil es eben immer mehr eigentlich unsichtbar wird. Also es infiltriert, wir leben damit, wir merken es schon gar nicht mehr in vielen Orten. Aber ja, also ich denke einfach, ich weiß, Sie haben eine Frage.
Ja? Ja. Also ich habe eine Frage an Herrn Käser. Sie haben gesagt, der Code hat keinen Machtwillen. Und Sie haben sich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, generell etwas skeptisch geäußert gegenüber Vermutungen, dass Maschinen ein gewisses Maß an Autonomie erlangen könnten oder versuchen könnten, irgendwo Herrschaft über die Menschen zu erlangen. Jetzt hat das in mir etwas ausgelöst, ich bin Biologin. Der DNA-Code hat natürlich auch keinen Machtwillen im menschlichen Sinn, hat aber einen Siegeszug angetreten über die gesamte Welt. Oder alles Leben basiert eigentlich auf dieser Art von Algorithmus. Das ist im Grunde auch ein Algorithmus. Und deshalb würde mich interessieren, so etwas wie eine Analogie zur Evolutionstheorie im Bereich der Maschinen. Gibt es da etwas?
Ja, es gibt natürlich eine Analogie. Es gibt durchaus Szenarien, die mit dem Gedanken spielen, dass dies eine postbiologische Evolution einsetzt. Die beginnt schon eigentlich. Also es gibt schon Software, die wird konzipiert, biologieartig, also evolutionäre Algorithmen, die man sich in ganz bestimmten Umwelten, also in künstlich simulierten Umwelten, sich entwickeln lässt. Und da geht es nicht um einen, sondern es geht um eine ganze Population von Algorithmen, die man auf ein Problem loslässt und schaut einfach, wer löst das Problem am besten. Also man führt sozusagen eine Selektion, simuliert immer alles natürlich virtuell, führt man mit Software, führt man Simulationen durch wie mit Spezies, mit natürlichen Spezies.
Aber ich meine, da ist noch interessant, da gibt der Mensch die Selektionskriterien vor.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Es könnte
haben
sein.
Gar nicht kennen. Ja. Also Sie haben erwähnt, der Mensch anthropomorphisiert, oder? Und das kann sein, dass uns das als Menschen auch blind macht gegenüber irgendetwas, was auf der Ebene der Maschinen abläuft und was wir nicht sehen, weil es nicht unserem gewohnten menschlichen Denken
völlig entspricht. Völlig richtig. Das sehe ich auch eine große Gefahr. Also dass wir mit diesen neuen künstlichen Spezies dann eigentlich eine Evolution lostreten, über die wir eigentlich dann nicht mehr, die wir einfach nicht mehr einsehen. Deshalb spreche ich dann auch von unbegreiflichen Maschinen. Das ist eine postbiologische Evolution, von der wir wahrscheinlich gar keine Ahnung haben. Es könnte sein, dass die auch andere Selektionsmechanismen entwickelt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht. Sehen Sie? Also das ist ja eigentlich für mich ein bisschen unheimlich. Also wir Menschen haben diese Evolution, postbiologische Evolution, losgetreten, aber das ist wirklich das Szenario des Zauberlehrlings, in dem wir uns heute befinden. Also es kommt noch, dieses Szenario des Zauberlehrlings. Das, ich meine, man kann natürlich immer mit dem Kriterium kommen, ja, diese Algorithmen, die haben sich jetzt quasi biologisch entwickelt, die können besser Probleme lösen. Aber nicht, es gibt ja eben nicht intendierte Effekte. Und ich meine, diese nicht intendierten Effekte kennen wir absolut nicht. Wir kennen dieses ganze Setting nicht, das sich da ausbreitet und das eben neue Spezies entwickeln lässt. Nicht? Es gibt diese Unknown Unknowns, genau, nicht wahr?
Und darf ich noch kurz etwas anknüpfen jetzt zu Ihrem? Also
jemand hätte jetzt was dagegen. Ich glaube, das ist nicht der Fall, das ist sehr interessant. Ja.
Sie hatten ja die verschiedenen Grundsätze aufgeführt, oder? Und was da nicht vorkam, das war das Thema eben der Sicherheit. Also natürlich irgendwo schwingt das in der Gutartigkeit mit. Aber wie ist es jetzt mit nicht intendierten Nebenwirkungen?
Also eben diese Auswahl der Grundsätze, das ist nur eine Auswahl. Ich sage nicht, dass das die Grundsätze sind für die ethischen. Das war eine Auswahl, die aus dieser internationalen Studie hervorkam. Ich habe die mal als Beispiel genommen, weil es eben verschiedene Gruppen von, ich sage mal, es gibt unglaublich viele verschiedene Richtlinien mittlerweile schon, Papiere. Und häufig ist auch diese Frage der Sicherheit mit darin. Ich denke, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Sie spielt natürlich mit in der Idee der Fairness, ein bisschen der Gutartigkeit. Aber ja, ich würde auch sagen, das ist eigentlich auch ein wichtiges Kriterium für sich selber und ist auch, ich denke, das Sicherheitskriterium interessanterweise ist auch eines, was die Technologie, also die Leute, die diese Algorithmen entwerfen, am stärksten noch beachten, weil es geht ja auch bei der Sicherheit häufig dann darum, eben das ist so ein Kriterium, was sehr relativ stark beachtet wird, wenn es um Robustheit von diesen Algorithmen geht und wie gut sie eben funktionieren. Aber ich würde auch sagen, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, dann.
Ja, noch eine Frage vielleicht, man, also auch bei der Fairness und so weiter, mutet man ja, also man fordert vom Algorithmus, dass er mindestens so fair ist, wie wenn ein Mensch diese Aufgabe erledigen würde, zum Beispiel diese Kreditlimiten, oder? Da, wenn Menschen das machen, machen sie das auch nicht perfekt und haben auch Biases und verhalten sich nicht immer fair. Und irgendwie ist es ja so, dass man, glaube ich, also wirklich vom Algorithmus, wenn der Mensch sagt, diese Entscheidung soll nicht mehr ein Mensch machen, sondern ein Algorithmus, dann erwarten wir, dass er das wesentlich besser tut als der Mensch. Weil man fordert, dass es auch bei den, autonomen Fahrzeugen, sagen wir, also die lassen wir restlos, wenn die etwa 10-mal sicherer sind als der Mensch am Steuer. Wenn die nur 2-mal sicherer sind, dann haben wir Mühe, die autonomen Fahrzeuge voll auf die Straße loszulassen. Gibt es da auch Verschiebungen, dass man dann irgendwann sagt, ja, nein, wir akzeptieren auch nur so ungefähr gleich gut oder vielleicht sogar weniger gut?
Es ist interessant, weil es ist interessant, es gibt eben in gewissen Bereichen, Sie haben das erwähnt, bei den autonomen Fahrzeugen, auch in der Medizin gibt es diverse Studien schon, die sagen, ja, wir akzeptieren diese Algorithmen nur, wenn sie wirklich substanziell besser sind als Menschen. Das ist auch immer das Kriterium, so ein bisschen Turing-Test-mäßig. Also eben, wenn es um automatische Krebserkennung geht und so weiter, ist es immer so, ja, die sind so viel besser wie die Doktoren, wie sind sie und so weiter und so fort. Also man misst ja auch die Intelligenz an den menschlichen Intelligenz. Das Problem damit ist, dass in den meisten Sektoren diese Reflexion eben nicht stattfindet. Also wenn es bei Clearview, bei diesem Algorithmus, und ich würde sagen, das sind die Sektoren, wo tendenziell relativ wenig eigentlich reguliert wird. Also Straßenverkehr, Automobile, Sicherheit für Automobile ist ein relativ stark reguliertes Feld. Oder da kann man hat man gute Daten dazu, was die Konsequenzen sind, Unfallquote, bla bla bla. In der Medizin auch, da hat man auch sehr starke Qualitätskriterien. Man kann die Konsequenzen abschätzen. Also beim einen geht es um Unfälle, beim anderen geht es um Todesfälle zum Beispiel oder unerkannte Krankheiten. Also da weiß man sehr genau eigentlich, was Qualitätsmerkmale sind. Wenn es jetzt aber um automatische Gesichtserkennung geht, da gibt es keine Qualitätskriterien, wo man das an den Menschen ermessen könnte. Also da ist das Problem, oder? Wo setzt man es da dann an? Und das ist auch immer eine ethische Frage, eben was erwartet man? Wie gut muss der Gesichtserkennungsalgorithmus auch bei nicht weißen Frauen sein, dass wir ihn wirklich einsetzen?
Ja, und das gute Beispiel dort ist ja, dass der eine Aufgabe wahrnimmt, die es vorher gar nicht gab. Mhm. Das Autofahren, das gab es schon vorher, ja, und das Krebserkennen auch, aber diese Gesichtserkennung macht etwas, was man vorher nicht hatte. Ja.
Also hier stellt sich auch noch die Frage des maschinellen Common Sense. Das ist eigentlich das Problem, das, mit dem die Computeringenieure kämpfen. Also das ist eigentlich das harte Problem. Die künstliche Intelligenz, wie bringe ich einem solchen System bei, so wie wir, in einer Alltagssituation, die ja nie sicher ist, die nie eindeutig ist, die immer von Unwägbarkeiten bestimmt ist, von Abschätzungen bestimmt ist, die wir ja eigentlich wunderbar, wohlgemerkt, analog, auf analoge Weise tun, nicht wahr? Die Biologie kennt natürlich auch analoge Entscheidungsmechanismen, und das einem künstlichen System beizubringen, also nur schon bei einem selbstfahrenden Fahrzeug, ja, wie, sagen wir mal, ein solches Fahrzeug hat auf einer Milliardenmenge von Rotbildern hat gelernt, was rot ist, hat ein, in Anführungszeichen, Konzept von rot. Es ist nicht gesagt, dass dann dieses Auto wirklich immer bei rot hält. Es muss nur sein, vielleicht eine Art Schattierung bei der Ampel, oder vielleicht kriechen Fliegen über die Ampel oder so. Also es gibt ja immer diese Eventualitäten, und hier ist eben auch dieser Anspruch, das erlebt mich auch persönlich, der Anspruch der Computeringenieure, allen Eventualitäten sozusagen trotzen zu können. Dabei haben wir eben ein wunderbares Instrument, das ist nämlich unser menschlicher Körper, der Organismus, der spielend gelernt hat, in gewissen Situationen so zu reagieren, ohne große Datenmenge. Also wir haben all dieses Implizite in uns, dieses Vermögen.
Die Jahre, das sind ja die Jahre Lebenserfahrung, die wir haben, ja, oder das sind die großen Datenmengen, die wir...
Ja, aber Sie sagen Sie ja jetzt ja nicht einfach, das sei einfach die Erfahrung eines Computers, die Datenmengen.
Nein, aber beim Mensch ist das ja auch. Ja,
das ist eine Analogie. Und ich finde halt eben, dass der Computer oder diese rechnenden Maschinen, die sind uns eigentlich völlig fremd. Also diese Art von Intelligenz ist eigentlich nicht unsere Intelligenz, die wir aufgrund von Erfahrung in Umwelten, in sich ständig verändernden Umwelten, also in der ganzen natürlichen Entwicklung eines Organismus lernen. Und da sind wir meilenweit, also ist die künstliche Intelligenz meilenweit entfernt. Es gibt, um nochmal auf Ihre Frage zu kommen, es gibt natürlich auch Tendenz, mit organischem Material zu arbeiten, also Algorithmen in organisches Material einzuschleusen und diese dann auf organischer Basis sozusagen künstliche Systeme zu bauen. Das gibt es auch schon. Aber wie viele Millionen Jahre haben wir gebraucht, um zu dem zu werden, was wir sind?
2,5 Milliarden.
2,5 Milliarden. Und jetzt kommen die in den letzten 50 Jahren, die Computeringenieure wollen so etwas nachbauen, wofür die Natur ein paar Milliarden Jahre gebraucht hat. Ich finde das einfach das ist Chuzpe, das ist ein Anspruch, den mich immer wieder in Rage bringt, ich muss es sagen. Also es ist unglaublich, dieser Anspruch. Zugegeben, es ist sehr viel in den 50 Jahren, in denen wir jetzt diese Entwicklung kennen, ist sehr viel Gutes entwickelt worden. Aber das ist doch kein Vergleich mit dieser Entwicklung, die hinter uns in der Natur liegt. Nicht? Also ich finde, diese Unverhältnismäßigkeit ist grob fahrlässig bis zu einem gewissen Grad.
Nur gerade zu dem wäre ja da nicht auch noch, müsste man nicht noch überlegen, wer, müsste man nicht auch eine Psychoanalyse machen der Menschen, die den Algorithmus machen?
Ja.
Also da hätte man vielleicht auch eine ganz interessante...
Ja, das kommt natürlich mit der Frage der Werte, Sie haben es angesprochen. Also Sie müssen... wenn Sie moralische Algorithmen bauen, also mit ethisch relevanten Entscheidungen, ja, wer gibt die Werte vor? Das sind die Designer. Die haben ganz bestimmte Werte, die haben ja gesprochen. Es gibt die christlichen Designer. Stellen Sie sich jetzt vor, es kommt ein muslimischer Designer. Das gibt es zwar nicht, aber die sind nicht so weit, nicht einmal mit ihrer Technologie, aber sie wollen einem Computer muslimische Werte implementieren. bitte, das gibt dann ziemlich starke Konflikte, nicht wahr? Also stellen Sie sich vor, ein künstliches System würde nun aufgrund dieser Art von Wertsystem seine Entscheide fällen. Meine Güte, also ich weiß nicht so recht, wie das vor sich gehen sollte dann.
Darf ich gerade noch eine Frage in diesem Zusammenhang stellen? Sie haben die Frage aufgeworfen, sind künstliche Systeme intelligent? Und was mich erstaunt hat, ist, dass Sie gesagt haben, diese Frage ist bisher noch nicht gelöst. Ist das nicht eine Definitionssache, erstens? Und zweitens, vergleicht man das mit menschlicher Intelligenz und ist das die gleiche Definition?
Nein.
Okay.
Nein, das ist nicht die gleiche. Ja, natürlich, Sie können das immer so definieren. Also ich habe einen Versuch gemacht. Sie können natürlich sagen, ja, ein System ist intelligent, wenn es Operationen durchführt, für die wir Menschen Intelligenz brauchen. Aber das sind haben den Ball weitergegeben. Nicht wahr? Was heißt dann menschliche Intelligenz? Nicht wahr? Und da ist absolut nichts gewiss. Es gibt ja fast unendlich viele Arten von menschlicher Intelligenz. Also bis man die mal erforscht hat, vergeht dann, glaube ich, schon noch einige Zeit, nicht wahr? Also wir sollten mit anderen Worten uns ein bisschen mehr mit uns, Sie haben ja Psychoanalyse, haben Sie angesprochen, wir sollten uns ein bisschen mehr mit uns selber beschäftigen, statt mit Maschinen.
Okay. Die Frage ist beantwortet. Ja.
Ich kann vielleicht noch einen kurzen Anhang dazu. Ich denke auch, dass man diese Diskussion, es wird häufig so das gegenübergestellt oder künstliche Intelligenz gegen die menschliche Intelligenz, wer ist besser, wer kann es besser und so weiter. Ich glaube, wieso wir das überhaupt so benennen, wieso wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist, weil halt vor 50 Jahren, als das alles anfing, brauchten die Computeringenieure, also die Ingenieure eine Art zu erklären, was sie da machen und haben sich dieser Allegorie oder so befähigt und gesagt, ja, was wir machen, ist so irgendwie ähnlich, wie was eigentlich Menschen machen. Und haben dann angefangen, das künstliche Intelligenz zu nennen, aber vielleicht, also nur um die, statt dass wir von dieser Utopie oder Dystopie eigentlich einer übermenschlichen, künstlichen Intelligenz überlegen, auch einfach nur so, ja, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann sprechen wir von eigentlich eben, es ist eine Art zu erklären, was ein Computer machen kann, aber es hat nicht in dem Sinn, es ist nicht eine, konzeptionell versucht man nicht da diese menschliche Intelligenz irgendwie zu erhöhen. Sie wollen?
Es kann. Die Wertvorstellung, Ethik-Komponente Transparenz gegenüber unserer Wirtschaftsordnung, das ist ein Widerspruch in sich, aus meiner Sicht. Also ich kann ja nicht transparent sein und wirtschaftlich erfolgreich sein. Erfolgreich bin ich, wenn ich immer Vorteile gegenüber dem anderen habe. Und wenn ich offen und transparent bin, dann kann ja jeder die gleiche Leistung auch erbringen. Das will ich per se nicht. Also unsere Gesellschaft lebt ja eigentlich davon, Vorteile zu haben gegenüber dem anderen. Also ist die Transparenz in sich ein Widerspruch. Und wenn man, also aus meiner Sicht, und da bin ich bei Ihnen, Herr Käser, irgendwo dankbar, dass Sie das auch gesagt haben, da kommen Sie Themen in Rage. All das, was wir irgendwo entwickeln, oder vieles, was wir irgendwo entwickeln und sagen, ja, es hilft, um besser zu werden, um wirtschaftlicher zu werden. Ich frage mich, ob wir als Menschen, als Individuum auch glücklicher werden. Ich glaube nicht.
Ja, da sprechen Sie mir natürlich aus dem Herzen, aber ich habe ein bisschen, ich habe ja natürlich nicht mehr so viel Zeit vor mir, wie die Generationen an Computerwissenschaften und Designern, die dann nach mir kommen, nicht wahr? Also, aber ich spreche es einfach ehrlich aus, nicht wahr? Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht, der Herr hat schon lange dort vielleicht noch die Hand gehoben.
Ja, wir sprechen jetzt schon eine Weile über Intelligenz und ich finde das sehr interessant. Was mir ein bisschen noch fehlt in der Diskussion ist das Thema Bewusstsein, weil eben bei den Turing-Tests geht es ja auch immer darum herauszufinden, ob die Intelligenz oder die Maschine selbst ein Bewusstsein hat. Und wenn es denn so ist, dass diese einmal ein Bewusstsein hätte, dann würde es ja wahrscheinlich auch dazu führen, dass der Vergleich zwischen Mensch und Maschine zwangsläufig auftritt. Und das würde dann ja in der Konsequenz bedeuten, dass eigentlich Maschinen wie auch die Menschen Rechte bräuchten und entsprechend auch Pflichten hätten und das mit der ganzen Ethik und mit Moral dann wieder ganz neu aufgerollt werden müsste. Also
ja, das ist schon ein Szenario, das wird auch ziemlich intensiv und heftig, schon seit etwa 20, 30 Jahren in der Philosophie diskutiert, also inwieweit kann man Artefakte als Rechtssubjekte betrachten. Also nicht mehr einfach bloße maschinelle, mechanische oder elektronische Objekte, sondern Objekte, die einen Rechtsstatus kriegen. Aber kriegen sie natürlich nicht von selbst. Es gibt nicht einen Punkt, wo sie sagen, aha, jetzt ist dieses Objekt komplex genug, damit es jetzt eine Art Subjektivitätsstatus erhält. Das muss man ihm zugestehen. Also es kommt dann darauf an, wie wir mit diesen Maschinen zusammenleben. Also es ist eigentlich gar keine Ingenieursfrage, sondern eine Frage des sozialen Zusammenlebens. Also die Maschine muss, wenn sie so etwas beantwortet, oder wenn, sagen wir, Anwälte der Maschine so etwas verlangen müssen, müsste sie eingebürgert werden. Also wir hätten dann ein neues Einbürgerungsproblem, vielleicht sogar eine Abstimmung, nicht wahr? Wollt ihr von einem gewissen Komplexitätsgrad, dann geht es nicht mehr, wollt ihr Leute aus dieser und dieser Kultur, sondern wollt ihr Maschinen von diesem Komplexitätsgrad als Schweizer anerkennen? Nicht wahr? Also Sie sehen, die Diskussion bewegt sich dann nicht mehr in die technische Richtung, sondern in die rechtliche, in die soziokulturelle. Also so weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, dass wir so weit mal sein werden.
Genau, darin sehe ich auch das Problem analog zum schönen Vergleich mit der biologischen DNA von Menschen, wo wir ja uns immer fortpflanzen und überleben wollen, will ja eine Maschine auch immer sich absichern, sobald sie merkt, dass ihre Primärfunktion nicht mehr gebraucht wird, will sie ja auch ihre DNA, ihren Speicher verbreiten, zum Beispiel in der Cloud, und natürlich muss sie dann auch ihre Energiezufuhr absichern. Und wenn man das halt nicht parallel irgendwie, wenn man da viel zu spät ist, dann sehe ich halt schon das Risiko, dass wir jetzt, wenn wir das verschlafen, dass es dann halt schon problematisch wird, weil Sie haben das auch so schön angesprochen mit dem Hollywood-Film, mit der Utopie, also ich weiß nicht.
Ja, es gibt sehr viele Utopien, nicht wahr? Auch diese, aber ich meine, Entschuldigung.
Nein, ja, noch ein bisschen dazu, also ich bin sehr, sehr zurückhaltend zu sagen, dass wir in irgendeiner absehbaren Zukunft, dass Maschinen eine Intention kriegen oder eine Absicht, oder ein Bewusstsein eben, weil schlussendlich, also die Form, wie wir sie heute sehen, sind immer Menschen dran. Menschen am Anfang, wenn so ein System aufgesetzt wird, entscheiden Menschen, was ist der Rahmen von Daten, den ich diesem System gebe. Und das ist die erste Entscheidung, auf der sich dann später vielleicht so etwas wie ein Bewusstsein basieren würde, aber das ist das Bewusstsein des Menschen, was sich darin zeigt, oder? Und dass eine Maschine selbst versucht, sich fortzupflanzen.
Ja. Also die Idee gibt es. Die hat sogar schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat das eine der genialsten Mathematiker, John von Neumann. John von Neumann hat das er hat über Maschinen nachzudenken versucht, die sich sozusagen ihre eigenen Komponenten produzieren und weitergeben, in eine Art von Verschlüsselung. Also das ist bis jetzt natürlich, das war ein Gedanken, eine Spekulation. Nicht
aber vielleicht könnten die ja dann die Probleme, die wir haben, lösen.
Das ist die optimistische Variante.
Sachen ja immer irgendwo sich wiederholen, man wieder anrechnen. Und das andere ist, ich finde es sehr spannend auch mit dem Bewusstsein, weil auch der immer wieder sagt, ja, mit dem Bewusstsein, man würde da viel zu wenig auch darauf achten und forschen in diesem Gebiet. Und dass man eigentlich immer zu sehr stark auf die Intelligenz schaut und eigentlich dann das Bewusstsein so, ist auch schwierig erfassbar, also dass man das dann so...
Ja, das ist genau das Gleiche wie mit der Intelligenz. Also wir kennen die Intelligenz, wir haben sie nicht genügend studiert, sie ist uns immer noch ein großes Rätsel, Intelligenz. Und das Bewusstsein ist genauso biologisch jetzt ein großes Rätsel. Also wie will man jetzt, wenn es biologisch ein Rätsel ist, behaupten wollen, die Maschinen hätten plötzlich Bewusstsein, man weiß ja gar nicht, worüber man spricht. Nicht? Deshalb hat auch Wittgenstein eben gesagt, für ihn ist das, ich liebe diesen Philosophen, weil er hat klipp und klar gesagt, das sind sinnlose, blöde Feststellungen. Nicht? Und ich finde das gut, das darf ein Philosoph auch sagen. Nicht wahr? Sogar viel mehr sollte das tun, nicht wahr?
Ich möchte noch ganz kurz etwas replizieren, und zwar, es gab hier an der ETH, gab es auch ein Experiment mit einem Roboter, der hat irgendwie 6 oder 9 Beine gehabt und hat künstlich gelernt, wie der sich bewegen muss, und dann hat man dem ein Bein abgenommen. Und was hat der gemacht? Der hat ja war programmiert gewesen mit der Primärfunktion quasi laufen zu lernen, und als die dem das Bein abgenommen haben, hat der parallel eigentlich eine Gesichtserkennung entwickelt, um herauszufinden, wer dem das Bein vorhin abgenommen hat. Also entsprechend, da gibt es da bereits jetzt schon eigentlich auf relativ primitiver Ebene so eine unkalkulierbare Eigenentwicklung. Dafür gibt es einige Beispiele.
Aber wollen Sie aber jetzt nicht sagen, dass der Computer oder der Roboter nun quasi auf Rache sind oder so etwas, nicht wahr?
Nein, das will ich jetzt nicht damit aussagen, nur dass wir nicht wissen können, was in dem System passiert.
Ja,
und wenn es sich bedroht fühlt, entsprechend wie jeder normale Organismus auch darauf reagiert.
Ja. Das würde ich nicht ausschließen. Ich spreche ja deshalb auch davon, dass wir ins Zeitalter der unbegreiflichen Maschinen eingetreten sind, nicht wahr? Also wir müssen denen eine gewisse eigenständige, für uns unter Umständen gar nicht einsichtige und durchsichtige Verhaltensweise müssen mit denen zubilden, müssen wir ja den Tieren auch. Ja, also wer versteht schon die Tiere? Entschuldige, ich will keinen Biologen, keine Zoologen. Ja, sowieso, ja. Beginnen weit unten, nicht? Beginnen wir unten, Pflanzen, die Tiere und dann uns sowieso. Nicht? Und jetzt kommen noch künstlich intelligente Systeme. Wie will man, nicht der Anspruch, wie will man den Anspruch überhaupt erheben, die begreifen zu können? Nicht mal, wenn wir alles andere noch viel zu wenig begriffen haben, das ganze organische Reich. Und möglicherweise, jetzt wage ich natürlich etwas eine übertriebene Prognose, werden wir im 21. Jahrhundert wieder uns mehr zurückbesinnen auf unsere organische Mitgift. Nicht wahr? Werden wir uns darauf besinnen, quasi als Reaktion auf jetzt die ganze künstlichen Welten, die entstehen, werden wir uns vielleicht wieder auf die organische, ich sage jetzt nicht auf die natürliche Welt, die gibt es ja schon fast nicht mehr, aber werden wir uns auf die organische Mitgift oder das, was uns von Natur her eben mitgegeben ist, werden wir uns besinnen müssen. Das könnte sogar ein Projekt sein für das 21. Jahrhundert. Vielleicht komparativ dann, nicht? Eine Komparatistik zwischen natürlich-künstlichen und natürlich-intelligenten und künstlich-intelligenten Systemen.
Das findest du sehr spannend.
Gut, also ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es könnte eine Art vergleichende Studien könnte es geben, die wirklich dann echt Verhaltensweisen von künstlichen Systemen und von natürlichen Systemen durchführen. Und da könnten wir viel mehr lernen als ständiges Algorithmen basteln, nicht wahr? Also wir werden wahrscheinlich auf eine Ethologie der Maschinen werden wir früher oder später stoßen müssen. Mitsamt der Taxonomie, es gibt dann diese Art von Maschinen, nicht? Muss ein neuer Karl von Linné, muss dann eben die Maschinen kategorisieren. Nicht?
Also vielen, vielen Dank. Die Zeit ist fortgeschritten, aber wir haben ein Apero, wo alle natürlich sehr herzlich dann eingeladen sind, und dann kann man auch noch dem Referentin und dem Referenten gerne Fragen stellen. Wir haben jetzt vielleicht Andreas, unser Präsident, müssen wir irgendwie noch etwas Spezielles, nein, wir haben ja noch ein paar, genau, stimmt. Wir danken wirklich ganz herzlich im Namen des Vereins Risiko und Sicherheit. Ladies first, Lea Stram, vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, merci.
Und das ist für Sie.
Danke.
Das gehört auch noch drin. Und Herr Käser, vielen, vielen Dank, dass Sie da bei uns gewesen sind.
Danke sehr herzlich für die angeregte Diskussion. Die könnte noch weitergehen.
Und ich will natürlich zum Abschluss, möchte ich natürlich noch etwas Kleines, ganz klein, würde ich gerne fragen. Ist mir jetzt einfach gerade so spontan eingefallen. Lea Stram, was wäre für Sie so eine Frage an Herrn Käser? Nur eine Frage, der Herr Käser muss jetzt nicht beantworten, sonst wie wirklich. Und Herr Käser, was wäre so eine für Sie interessante Frage für Lea Stram? Einfach jetzt so als Schlussbouquet.
Wie könnte eine positive Zukunftsvision aussehen mit intelligenten Maschinen?
Ja, da hätte ich schon etwas geschrieben, aber ich gebe jetzt keine Antwort.
Wir können es noch sonst das, was Sie geschrieben haben, können wir gerne dann auch auf Webseite tun.
Und, also, ich habe euch ja gesagt, ich habe euch den Text gegeben,
genau,
damit er vielleicht noch ausführlicher, oder? Weil ich bin manchmal so ein bisschen ausschweifend und ja. Also,
aber es ist interessant, ausschweifend ist schön.
Ich muss mich selber, ich weiss noch, also ich habe ja lange Schule gegeben, im Gymnasium, und Schüler haben das gewusst, oder, dass mit einem Stichwort, da gibt es kein Physikunterricht, sondern da gibt es alles andere als Physik. Und ich habe im Alter natürlich die Tendenz da noch mehr jetzt. Oder?
Also, das ist schön.
Unkontrollierbar.
Wir tun also sehr gerne, wir werden das auf der Webseite dann haben, die Text und auch die Folien.
Klar,
und und dann noch Frage.
Eben, Frage. Wir konnten sehen, dass der Sebastian Trun von Forschungs-, also von Google, der ist ein ziemlich hoher Forschungsdirektor, hat mal in der Werbung gesagt, es sei ja verrückt, was man alles machen kann in einem selbstfahrenden Auto, oder? Wir können das Handy bedienen, und er hat einfach alles aufgezählt, oder, was man alles machen kann. Wie steht es da mit der Verantwortung? Stellt euch vor, ein selbstfahrendes Fahrzeug, und dann kommen die Entwickler und machen Werbung, was du alles machen kannst, ohne Auto zu fahren. Nicht wahr? Wo ist denn da die Verantwortung? Oder?
Ich kann einen Wein dazu.
Also, es gibt bis Trinken und Sessel. Da könnt ihr natürlich gerne mal über die Frage reden. Und Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie da sind.